Monika Cantini und ich lese aus dem Roman Grünschnabel. Mein Vater hat mich für 365 Franken von der Stadt gekauft. Das ist viel Geld für ein Kind, das keine Augen im Kopf hat. Ich habe das die Eltern möglichst lange nicht wissen lassen. Es ist nicht gut, schon in der Tür alle Hoffnungen zu zerstören, wenn man Tochter werden soll. Das hat uns die Chefin eingebläut. Bei ihr können wir nicht bleiben. Wir sind zu viele, müssen unter die Leute. Solche mit schönen Augen gehen gut, die mit dichtem Haar und guten Zähnen. Wir müssen aber auch etwas im Kopf haben. Er ist das wichtigste Organ. Er kann einen Arm ersetzen. Nicht alle Menschen sind gleich. Bei den Eltern ist das wichtigste Organ die Geduld. Als ich abgeholt wurde und vor dem Zaun die frischen Eltern warteten, nervöser als der Hund der Chefin, beugte sie sich zu mir runter und flüsterte, »Du wirst jetzt Tochter. Von dort ist es nicht mehr weit bis ins Leben.« Sie fuhren mich mit meinem neuen Koffer in ihre Wohnung. Sie hatten mich schon zur Probe gehabt, wie später die Couchgarnitur mit dem gelben Plüschbezug, an der sie fast so lange abzahlten wie an mir. Ich war froh darüber, dass sie sich gleich für mich entschlossen, nachdem sie es mit mir versucht hatten, und dass sie erst mit den Couchgarnituren wählerisch wurden. Zweimal ließen sie eine zurückgehen, einmal wegen der Farbe und einmal wegen des Komforts. Sie sah während der Fahrt zum Fenster hinaus und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Nur manchmal drehte sie sich nach mir um und lächelte verlegen, fragte, ob mir der Wackeldackel auf der Ablage gefällt. Ganz im Gegensatz dazu fragte er mir Löcher in den Bauch, wie dies heißt und das, ob ich das kenne oder jenes. Ich tat, als würde ich schlafen. Er wollte mir auf den Zahn fühlen. Sie wollen immer herausfinden, ob sie das große Los gezogen haben oder eine Niete. Das lässt sich nicht verhindern, hatte die Chefin gesagt, als ich nach 3 Wochen von Leuten zurückkam, die ein Kind gebraucht hätten. Sie hatten mich eine Straße früher abgesetzt. Sie hatten es eilig gehabt, kein Kind mehr zu haben. Ich hatte ihnen einen solchen Schrecken eingejagt. Die Chefin kratzte mir die Salzränder von den Wangen. Ein Kind ist eine Anschaffung fürs Leben. Ob die hier das wussten? Ich machte ein Auge auf, schielte auf die Vordersitze, wo sie saßen, sie rauchend, eher den Griff des Lenkrads knetend. Ich machte das Auge wieder zu. Er sagte leise, »Sie hat ja keine Ahnung von Sprache.« »Sie kennt doch die Welt noch nicht«, antwortete sie. Die Chefin hatte auf Sprache keinen Wert gelegt. Sie bekam davon Kopfschmerzen. Ich war an Wörtern knapp. Aber daran sind die Augen schuld. Sie sehen schlecht. Meine neuen Eltern waren deshalb beunruhigt. Sie brachten mich zum Arzt, um mich durchleuchten zu lassen, ob das Gehirn da ist. In etwa sagte der Arzt, dass wenn man nicht geboren wird wie ich, sondern durch die Tür in eine Familie kommt, sich Entwicklungen eben hinziehen können. Das wollten sie nicht wahrhaben. Er zeigte in den Himmel. Das Blau war mit Lärm gefüllt. »Da, schau, ein Flugzeug!« Ich kniff die Augen zusammen, schaute auf seinen Zeigefinger und begann zu schwitzen. Ich bückte mich, zog den Schnürsenkel auf und versuchte, ihn neu zu binden. Er rutschte mir aus den Fingern. Ich verknotete ihn. »Siehst du es nicht?« Ich verknotete den Schnürsenkel doppelt. »Es ist gut«, sagte er. »Komm.« Ich ging hinter ihm ins Haus zurück. Wir hatten vorhin in seinem ganzen Stolz gestanden. Der Garten war nicht größer als die Küchenschürze von der dicken Köchin Helene, aber wegen dem grünen Daumen meines Vaters und der Kuhscheiße wuchs das Gemüse, als müsste es den Abendzug nach Paris kriegen. Er setzte sich aufs Sofa und klopfte neben sich aufs Polster. Einen Arm um mich gelegt, schlug er einen Flughafenprospekt auf. »Was meinst du, was ist das?« »Papier.« Am Samstag packte er mich in den Toyota und fuhr mit mir zum Flughafen, damit ich ein Flugzeug sehen konnte. Wir fuhren oft los, um Wörter aufzutreiben. Sie fuhr auch mit, aber sie langweilte sich dabei, weil sie alle Wörter schon kannte. Sie rauchte im Auto, bis der Qualm zum Schneiden dick war. Dann kurbelte er das Fenster herunter und sie zog die Kaninchenfelljacke an. Sie hatte auch immer eine Plastikhaube dabei. Er trug nicht gern Plastikhauben, er mochte den Regen. Er mochte es, den Regen im Gesicht zu spüren, er verschenkte am Laufmeter Wörter dazu. Beim Autofahren schieße ich Wörter mit links. Wir sammeln alle ein. Frühlingsregen, Gewitterregen, Sprühregen, geschmolzenen Schnee, Nebel. Wir nehmen alle mit nach Hause. Wind, Morgenwind, Abendwind, Schneewind. Und der hier, Wind, der in keinem Baum zu sehen ist, bloß zu spüren, wenn du die Hand bis zum Ellenbogen aus dem Fenster hängen lässt. Versuch es. Ich griff aus dem Fenster und er gab Gas. Sie schüttelte den Kopf. Vorsicht, der Gegenverkehr. Wo denn? Lachte er. Manchmal fuhr er an den Straßenrand und schrieb mir ein Wort auf. Er fuhr oft an den Straßenrand und schrieb das Wort auf einen Streichholzbrief, auf einen Briefumschlag, auf einen Kassenzettel, eine leere Zigarettenpackung. Und wenn er nichts dergleichen fand, musste ich die Hand ausstrecken, er schrieb es auf die Innenfläche und buchstabierte es. Ich behielt das Wort in der Hand, ich behielt es im Ohr und zu Hause schnitt ich jedes einzelne aus, malte es von der Hand ab und sortierte alle in Streichholzschachteln. Er beschriftete sie. So konnten sie nicht verloren gehen. Er bewahrte sie in Büchern auf. Die Eisenbahnen der Welt, die kalte Küche, die sieben Weltmeere, Wildtiere im Kongo und Edelsteine. Und Romane, manche in zwei Sprachen. Die zweite Sprache selten. Nur wenn er sich mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen hatte und wenn wir in die Berge fuhren und von dort in ein Tal, zu Dat, der überall sonst Großvater hieß oder Nonno. Diamanten waren mal Holz, stell dir vor. So gesehen, sagte er, verheizen wir unser Kapital. Später legte ich Kapital in eine Streichholzschachtel, in eine andere als Flugzeug. Kapital, hatte mein Vater gesagt, leg ihn später. Flugzeug zu, jetzt, Wind und Regen, leg ihn immer. Immer ist wann? Bei immer riss ihr der Geduldsfaden. Sie warf die Zigarette aus dem Fenster und schrie ihn an, dass man auch für die Muttersprache nicht so viel Benzin brauchen muss. Er fuhr wieder an den Straßenrand und knetete das Lenkrad. Und, hast du eine bessere Idee? Kauf ihr eine Brille, Herrgott. Adoption nannte sich das, was ich hatte. Eli hatte es mir erklärt, es war mein neuestes Wort. Aber es passt nicht mehr in die Schachtel jetzt. Dann nimm doch Pflege raus, das brauchst du nicht mehr. Doch, dann leg es in die Zukunftswörterschachtel. Da ist noch viel Platz. Adoption hatte meine Mutter geschrieben. Kapital mein Vater. Und Eli schrieb zu Hause. Und wohin kommt Glück? Dazu ist das Leben nicht verpflichtet, sagte er. Und zu Adoption? Auch nicht. Schreib mir Glück auf. Glück. Es gehört in die Streichholzschachtel Unwahrscheinlichkeit / Hoffnung. Und Leben? Gehört in alle Schachteln. Eli schrieb, La vida. Ist es in Spanisch dasselbe? In keinem Mund ist es dasselbe. Nicht alle Wohnungen in unserem Haus hatten Zentralwärme. Die meisten versorgten sich deshalb im Winter elektrisch. Es war schwierig mit dem Elektrischen. Alle wollten etwas davon abhaben und das Haus hatte nicht mit so vielen Bewohnern gerechnet. Die Männer zogen nachts Leitungen ins Nachbarhaus und die Sicherungen hüpften aus der Fassung. Nicht jeder Radiator war legal anwesend, von Fernsehern und Radios ganz zu schweigen. Es gab Aufruhr, wenn die im Nachbarhaus wieder herauskriegten, dass ihr Strom nebenan Radio, Fernseher und sogar Heizung möglich machten. Danach war es wieder beinahe überall dunkel, kalt und still, weil die Polizei an den Leitungen gerissen hatte und es gab Probleme. Nicht nur zu viele Radiatoren hatten illegal in der Wohnung herumgestanden, sondern auch Ausländer. Pechvögel nannte sie mein Vater. Und Glückspilze jene, die Eli aus dem Hintereingang winkte und sie auf eine weit entfernte Baustelle in die Ferien fuhr, damit sie hier dem Elektrischen nicht mehr zur Last fielen, bis sich die Lage wieder beruhigt hatte. Der Vermieter hatte Verständnis für die Ausländer. Dass welche nachkommen, weil sie zusammengehören. Dass welche nachkommen, weil sie geboren werden. Dass sie alle unterkommen wollen. Er hatte nichts dagegen, wenn sie sich vergrößern wollten. Geteilte Freude ist doppelte Freude, sagte er. Die Ausländer verstanden ihn. Sie riefen Eli und er zog eine Mauer ein, machte aus einer Wohnung zwei. Der Vermieter hatte danach die doppelte Freude und die Ausländer die geteilte. Einmal in der Woche kam er kassieren. Die Hände in den ausgebeulten Taschen wiederholte er im Treppenhaus, dass in der Bescheidenheit der Ausländer ihre Möglichkeiten liegen. Das trug ihm viele Namen ein. Mein Vater nannte ihn ein Arschloch und er bekam nur deshalb keine aufs Maul, weil Eli daneben stand. Sogar meine Mutter nannte ihn am Tisch einen Schweinehund und Eli sagte, «Eso cabrón es un hombrecito sin cojones.» Elis Spanisch interessierte meine Mutter, wenn es so von Herzen kam. Elis Spanisch interessierte meine Mutter, wenn es so von Herzen kam. Etwas, das so schön klang wie der Name einer dekorierten Pastete, für den man den Doktortitel des Quartiers bekam, hätte sie gern in ihrer Sammlung aufgenommen. Sonntags musste Eli Schneewittchen und Vogel füttern und die Fenster schließen, falls es regnen sollte. Sonntags fuhren wir zu Tat. Tatjon, der Schach spielt, wenn's sein muss, gegen sich selbst. Tat, der auch in seinem Alter noch kocht, der die Polenta mit Schmelzkäse anrührt, der sein Motorrad putzt, obwohl er es nicht mehr fahren kann, der seinem Motorrad keine Schuld gibt, obwohl es ihm ein Bein genommen hat. Tat, der Toscani raucht und Trübsal bläst, der Früchte furzt und auch nicht mehr richtig verdauen kann, obwohl daran nicht das Motorrad Schuld hat. Tat, bei dem alles gelb und grau ist, die Haare, der Schnurrbart, die Finger, die Nägel, die zimmerleere Flussbetten, ausgetrocknete Seen, gelb wie in Afrika, wo Flüsse und Seen mehr als das halbe Jahr über Ferien machen. Tatjon, dessen zweites Bein in Rauch aufging. Tat, der nachts aus dem Bett will, zum Polenta kochen, zum Polenta scheißen, zum Kaffee kochen, zum Kaffee pinkeln oder Blut. Tat, der mehr Uhren im Haus hat als Messer, Gabeln und Löffel, auf jeder eine andere Zeit, um den Tod hinters Licht zu führen. Ein Haus, in dem es tickt und schnurrt und schnarrt und der Kuckuck schreit. Ganz wie im Wald, während ein Feuer raucht oder die Polenta kocht oder die Fenster offen stehen, es scheint nur für die Wespen. Tat, der nur die Oberseite der Teller spült. Tat, der aus dem Haus muss, wenn meine Mutter kommt, um Ordnung zu schaffen, die Betten macht, die Teppiche klopft, die Borde auseinandernimmt, den Kühlschrank, den schwarz-weiß gekachelten Boden wischt, die Messer, Gabel und Löffel wäscht, die Teller auf der Unterseite. Tat, der nicht aus dem Haus will, wenn meine Mutter kommt. Tat, der mehr Runzeln hat als Sellerie und Ohren mit Büscheln von Haar darin, die das Hören schwer machen. Tat, dessen Falten am Hals zittern wie die eines Truthahns. Tat, der weint, wenn er hinfällt, selbst sein alter Hund kann besser gehen. Sein Hund, der ein Ein und Alles ist, der Hilfe holt, seit die Tata nicht mehr ist. Sepp, Sepp, der genügsam ist wie Gras. Tat, der viel kocht und wenig wäscht, der seinen Kaffee aus der Untertasse schlürft, der draußen sitzt, der Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren lutscht, der Aprikosen teilt und Pfirsiche, der Äpfel schneidet und Birnen, die Nüsse den Krähen lässt, es nicht merkt, wenn es Winter wird und kalt im Garten, meine Eltern schütteln den Kopf. Tat, der mehr als eine Viertelstunde braucht in den Keller und zurück, ihr werdet sterben, keiner ist so nah dran wie er. Stadt, der fünf Beine hat. Eins, das passt, eins, das scheuert. Und eins in Aussicht, dasjenige, um das er mit der Versicherung streitet. Eins, das er trotzdem spürt, obwohl es fort ist. Und eins, das er in guter Erinnerung hat, weil es Ruhe gibt. Dat oder Nonno oder Großvater. Je nachdem, wer zu Besuch kommt, irgendwo Gott verlassen, wo es auch den Teufel nicht schert, sagen sie, unglaublich die Kurven, in die wir uns legen, um dorthin zu kommen. Jedes Mal wird mir schlecht. Sieh dir das an. Dat war nicht zufrieden mit seinen Beinen. Er wollte noch ein drittes, hatte eins bestellt bei der Versicherung, aber sie wollte ihm kein weiteres schicken. Wo ein linkes sein sollte, war auch ein rechtes. Was machte Probleme beim Schuhekaufen? Dat machte Probleme beim Schuhekaufen und nicht nur dort, auch bei der Versicherung, die ihm das eingebrockt hatte. Er schrieb ihr einmal die Woche, mehrere Male, wenn das Stumpf wieder wund war. Er schrieb von Hand, seit mein Vater ihm die Buchstaben herausmontiert hatte, die es brauchte, um Wörter zu tippen, die sich Amtsbeleidigungen nannten. Sie kosteten Dat viel Geld und die Versicherung stellte ihm zusätzlich etwas in Aussicht, das Entmündigung hieß. Jeden Sonntag musste mein Vater ihm alle Antworten der Versicherung vorlesen, auch wenn kein neuer gekommen war. Dat vergaß schnell, er wollte im Kopf wieder auf den neuesten Stand gebracht werden und suchte deswegen seine Brille. Ohne die konnte er nicht zuhören. Während mein Vater in den Briefen blätterte und vorlas, malte Dat mit den Kiefern, schmatzte mit seinen losen Zähnen und fauchte »Merda de Jat«, Katzenscheiße. »Fluch nicht so. Den Teufel werde ich. Mir leiert das Gedärme. Tut dir was weh? Ja? Ein Zahn. Aber du hast ihn noch. Mir tut sogar weh, was fehlt.« »Warum brauchst du noch mehr Beine, Dat?« »Siehst du doch, Grünschnabel. Ich falle immer wieder hin.« »Und wieso kauft dir die Versicherung kein neues?« »Sie sagt, ich bin kein Weltwunder. Keiner braucht mehr als zwei Beine.« »Kannst du dir keines selber kaufen?« Dat schüttelte den Kopf. »Zu teuer.« »Aber warum hast du zwei rechte Beine? Keiner hat das.« »Sag ich doch. Sieh dir den Grünschnabel an. Hat mehr Grütze im Kopf als eine ganze Versicherungsgesellschaft.« »Warum hast du zwei rechte Beine?« »Ich hatte diesen Unfall mit dem Motorrad. Es ist Jahre her. Ich verlor ein Bein dabei. Nach dem Unfall bekam ich eins, ein rechtes. Es passte nicht richtig. Ich bekam noch eins, war ziemlich zufrieden damit. Ich stellte das andere in den Schrank und dann verlor ich das andere. Ja, wegen verstopfter Venen und zu viel in Toskani, ich weiß.« Dat rutschte auf seinem Hintern hin und her, als hätte ihn etwas gestochen. »Seh sich einer den Grünschnabel an. Was auch immer. Die Versicherung hat zwei Beine in ihren Akten stehen. Mehr kann keiner verlangen, sagt sie. Zwei Beine sind zwei Beine. Wann fahrt ihr? Wir müssen noch in den Garten.« Der Garten hatte zu viele Früchte. Die Pflaumen so große Pfirsiche, die Äpfel tiefrot. Obst, dass sich die Bäume bogen, korbweise luden wir sie ins Auto. Obst, dass sich die Bäume bogen, korbweise luden wir es ins Auto. Die Blondierte schwärmte davon, in unserer Straße war es weltberühmt. Dat war hochzufrieden. Seit er in die Stadt gratis Obst lieferte, sahen die Städter nicht mehr auf ihn herab. Warum? Deshalb. Aber es gibt bessere Gründe. Dat und ich gründeten das Lexikon der guten Gründe. Nach diesem Nachmittag hatte es mehr Seiten, als ich schon zählen und Dat sich noch merken konnte. Dat nannte gute Gründe auch Argumente. Argumente konnten die Farbe ändern, gute Argumente waren schnell wie der Wind, waren unschlagbar und genau wie die Spezialmesser der Ärzte, die versucht hatten, Onkel Nikolins Herz zu retten. Manchmal würden auch gute Gründe oder beste Argumente nichts helfen, sagte Dat. Aber ein paar Dinge stehen fest. Es gibt gute Gründe für Pflaumenbäume, für Pfirsichbäume, für Erdbeerkuchen, für schnelle Motorräder, Toskani, für schöne Frauen, ganz schöne Frauen und extra schöne Frauen, Dat. Für Augenblicke mit Ewigkeitscharakter, in denen einem das Herz vor Glück stillsteht, für lange Küsse, Ich hatte keine Ahnung, wovon Tat redete, er eigentlich auch nicht mehr, sagte er. Umso mehr gibt es gute Gründe für die Erinnerung, für das Jetzt, auch wenn man es nicht immer sehen kann. Es gibt gute Gründe für Dejans Musik, für Mirellas Lachen, für warmes Brot, Elis Mauern, künstliche Eltern, für künstliche Beine, für Schnitzel, für Schneewittchen, schönes Wetter und Fliegenklatschen. Es gab gute Gründe für die Chefin, für ihren Hund, für vergitterte Fenster und extra warme Decken, für Pudding am Sonntag und Apfelmus, für Helenes Kuchen, für die gestohlenen Äpfel und die geschenkten, für ein blaues Auge oder zwei, für Ohrfeigen. Es gab gute Gründe für die Großen, sie auszuteilen, für die Kleinen zu petzen. Es gab Gründe für die, die ausrissen und für die, die blieben. Sogar für Fliegen gibt es gute Gründe, sagte Dad. Würden die nicht so viel Scheiße fressen, gäbe es auf der Welt noch mehr davon. Meine Mutter war zu allem fähig. Sie konnte Wörter einfach in den Müll werfen, von wo ich sie wieder rausfischen musste. »Wo findest du sie alle?«, hatte Eli gefragt. »Dat hebt sie mir auf, mein Vater schießt sie beim Autofahren mit links, meine Mutter lebt sowieso im Überfluss, sagt mein Vater, und dann ist da noch die Schule.« Eli bewunderte meine Eltern. Ihm fehlten viele Wörter, sogar in Spanisch. Er hatte zum Suchen einfach keine Zeit. Jedes Haus, das er anfing, musste bald fertig werden. Meine Mutter sperrte viele Wörter weg. Sie hatte mir auch nur eine einzige Wörterschachtel geschenkt, gleich nachdem Ruth und Walter das erste Mal bei uns gewesen waren und wir auf dem Sofa lagen und sie beschlossen hatte, die beiden zu ihrer Beerdigung bestimmt nie einzuladen. Sie hatte gar nicht mehr aufgehört zu schreiben und vorzulesen. Die Wörter hatten eine bestimmte Ordnung, eine andere durften sie nicht haben. Ich konnte sie mir nicht merken. Sie sagten mir nichts. »Bau Eselsbrücken!« Meine Mutter schwor auf Eselsbrücken. Ihre hielten immer. Auf meine hätte ich keinen Fuß gesetzt. »Dabei«, sagte sie, »ist es ganz einfach. Ich bin deine Mutter, das heißt, wenn alles gut geht. Ich habe eine Schwester, die wird deine Tante Chouchou. Deren zwei Söhne werden deine Cousins. Ich mag sie nicht.« »Das ist egal.« »Ist es nicht. Jetzt schon. Dat wird dein Großvater sein, seine drei Schwestern und vier Brüder deinen Großonkel und Großtanten. Die kenne ich doch gar nicht alle. Das ist vollkommen egal, jetzt hör mir lieber zu. Dat hat Eltern, das werden deine Urgroßeltern sein, deren Brüder deine Urgroßonkel und Urgroßtanten, die sind schon alle tot, die Urgroßeltern sowieso, deren Kinder jedenfalls sind die Cousinen ersten Grades von Tats Onkel, der ein Großonkel von dir sein wird, und dessen einer Sohn ist unser Cousin ersten Grades. Heißt, er war es, er kam bei einem Autounfall ums Leben. Und dessen Kinder wiederum werden deine Cousins zweiten Grades, während die Urenkel vom Bruder von Tats Vater deine Cousins dritten Grades werden. Kenne ich die? Nein. Und dann hast du Geschwister. Habe ich nicht. Nehmen wir mal an, du hast einen Bruder. Wie sieht er aus? Woher soll ich das wissen? Habe ich doch einen. Nicht, dass ich wüsste. Oder eine Schwester. Davon stand nichts in den Akten. Habt ihr genau nachgesehen? Nehmen wir einfach an, du hast einen Bruder, dann kann ich es dir erklären. Wozu brauche ich das alles? Das alles? Das ist Familie.
Das war Monika Cantini mit Auszügen aus Grünschnabel, aufgenommen am 3. Juni 2011 in Solothurn.